Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich weiß ja, dass an den zweiten Festtagen nicht gepredigt wird. Ist eben keine Pflicht, ne? Womit wir wieder beim Leistungsdenken wären. Ich will nur meine Pflicht erfüllen. Das ist die Beamtenmentalität, an der keiner Anstoß nimmt. Der von der Leistung her denkt, macht nur das, was er unbedingt tun muss und passt peinlich darauf an, dass er diese Grenze ja nicht überschreitet. Schließlich soll man ja auch nicht übertreiben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute ist der Gedenktag der Mutter der Kirche, der zweite Pfingstfeiertag. Und das ist schon allein von der Platzierung dieses Gedenktages her eine Offenbarung. Denn es wird hier offenbar doch schon an dem Gedenktag und seiner Bezeichnung deutlich, dass die Mutter Gottes an der Geistsendung, an dem Pfingstfest, an dem Werden der Kirche unbedingt beteiligt ist und gar nicht hinweggedacht werden kann. Und in der Tat, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie wissen, dass das für mich ein großes Anliegen ist, die Mutter Gottes wirklich in ihrer wirklichen Bedeutung Ihnen vor Augen zu stellen. Die Mutter Gottes ist nicht ein schöner Blumenstock in der katholischen Kirche, weshalb man ja auch meint, auf diesen Blumenstock kann man in der Ökumene verzichten, liebe Brüder und Schwestern. Die Mutter Gottes ist konstitutiv für die Kirche Jesu Christi und um die kann es nur gehen. Das ist die authentische Kirche. Und die gibt es nicht ohne die Mutter Gottes. Die Mutter Gottes als Mutter der Kirche. Nicht zu verwechseln mit Mutterkirche. Das ist nochmal was anderes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es werden ja der Mutter Gottes viele Titulaturen zugeordnet. Mutter der Kirche, Mutter des Erlösers, Mutter der Erlösung und so weiter und so weiter. Man hat eigentlich so den Eindruck, die Mutter Gottes wird behandelt wie ein Christbaum, den man eben mit Lametta behängt, wobei das Lametta für die Mutter Gottes eben nichts anderes ist als schöne Bezeichnungen, die einem vielleicht so ein bisschen ans Herz gehen. Ich kitzel das jetzt alles mal so ein bisschen raus. Mutter der Kirche. Was heißt denn das? Ist das wirklich nur Lametta? Ist das wirklich nur eine äußere schöne, anmutige, gefällige, nette Bezeichnung? Wenn Sie gefragt würden, was heißt denn das, wenn Sie als Katholik hier von Mutter der Kirche reden? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was heißt das? Das heißt doch zunächst einmal, dass die Kirche ein Kind der Mutter Gottes ist. So einfach ist das. Tja, aber wie soll man sich das vorstellen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben ja eine Vorstellung von Mutterschaft, von Empfängnis und von Geburt und von Wachstum des Lebens, des empfangenen Lebens, im Mutterschoß. Aber wie soll man das auf Kirche übertragen? Von einem Menschen ist uns das alles ganz selbstverständlich. Der Mensch wird im Mutterschoß empfangen und dann wächst er 9 Monate im Mutterschoß und dann ist er groß genug und lebensfähig, dass er geboren werden kann. Und damit ist eigentlich alles klar. Diese Vorstellung kann ich ja eins zu eins, jedenfalls nicht ohne weiteres, auf die Mutter der Kirche übertragen. Ich habe an Christi Himmelfahrt von der Heilsgeschichte gesprochen, von dem Fluss der Heilsgeschichte. Sie erinnern sich, ich repetiere das noch einmal ganz kurz, weil Sie das wahrscheinlich so oft noch nicht gehört haben, aber es ist wichtig, dass das bei Ihnen immer mehr selbstverständlich wird. Ursprünglich geht der Lebensstrom von Ewigkeit her vom Throne des Vaters aus. Und von diesem Lebensstrom Gottes ist auch die Schöpfung erfüllt. Und sie bleibt davon auch erfüllt, solange sie sich nicht von diesem Lebensstrom trennt. Und das geschieht eben in der Sünde. Das heißt, in der Ursünde. Die Ursünde ist der Schiffbruch der Schöpfung und der Menschheit schlechthin. Das ist die Katastrophe der Menschheit schlechthin. Ja, Sie haben richtig gehört, die Ursünde bzw. die Erbsünde. Das wird heute in unserer Zeit auch sehr relevant. Ich kann da jetzt mich nicht darüber auslassen und will mich da auch nicht verlieren. Jetzt ist der Lebensstrom zerrissen zwischen Schöpfer und Geschöpf. Was macht der Schöpfer? Er geht dem Geschöpf nach. Wo wird das deutlich? In der Heiligen Schrift. Adam, wo bist du? Gott sagt nicht, seien wir. Er hat zu verantworten, er ist der Geschädigte. Braucht mich nicht weiter zu interessieren. Nein, Adam, wo bist du? Und dann kommt es ja zu dieser Verheißung. Feindschaft will ich setzen zwischen dir, Schlange, Teufel, und der Frau. Sie, die Frau, trifft dich am Kopf. Du wirst sie und ihre Nachkommenschaft, du triffst sie am Kopf. Und sie, die Schlange gemeint, dich an der Ferse. Das sogenannte Proto-Evangelium, Genesis 3, 15c. Können Sie nachlesen. So. Aber der Lebensstrom ist zunächst unterbrochen. Der Faden ist abgerissen. Gott geht also nach, und zwar in der Weise, dass er dann einen neuen Bund gründet mit Abraham, ihm die Verheißung gibt, das heißt, der Lebensstrom fließt im Verborgenen, praktisch unterirdisch in der Weise der Bildung des Bundesvolkes, in der Begründung eines neuen Bundes mit dem Menschen, also neu hier noch im Alten Bund, mit Abraham und den Patriarchen oder seinen Nachkommen. Und die Propheten, die immer wieder an diese Verheißungen, an die Bekehrung erinnern. Und dann tritt die Heilsgeschichte, der Lebensstrom, der vom Vater ausgeht, in die Fülle der Zeit ein. Und was bedeutet das? Das ewige Wort Gottes, die zweite der drei göttlichen Personen, nimmt die menschliche Natur an aus Maria der Jungfrau. Wie ist das möglich? Ist doch alles in Sünde verstrickt. Gott kann sich doch nicht mit der Sünde vereinen. Die Mutter Gottes ist der einzige, der sogenannte archimedische Punkt in der gesamten Schöpfung nach der Erbsünde, an der Gott andocken kann. Warum? weil sie schon ohne den Makel der Erbschuld empfangen ist. Das qualifiziert sie auf eine einzigartige Weise, wie keinen anderen Menschen. Und zwar deswegen, weil sie schon vorauserlöst ist, sozusagen schon Teilhaberin ist des Erlösungsopfers ihres Sohnes, der noch nicht einmal in ihrem Schoß empfangen ist. Und in dieses himmlische Milieu wieder, göttliche Milieu auf Seiten der Menschen, kann sie empfangen. Das Leben geht von Vater aus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wissen Sie, wenn Sie heute in dieser ganzen Politik, da in der religiös verbrämten Politik, der Vater, nee, das ist auch Mutter unser und so weiter, so ein, das ist abscheuliches Zeug, ist das, ideologisches Zeug. Was ist mit Vater gemeint? Natürlich nicht biologischer Vater, sondern der Ursprung des Lebens. Die Frau kann nur dieses Leben empfangen, übernatürlich wie natürlich biologisch. Es ist eine Katastrophe, dass nie so sehr die Wahrheiten in Frage gestellt wurden von einer Gesellschaft, die religiös praktisch total ungebildet ist. Sie ist auch gar nicht weiter dafür interessiert, sondern die nur von der Gesellschaft politisch her denkt und meint, sie müsse das in den Raum der Kirche übertragen. Raus! Das ist Gift. Die Unwahrheit ist gelogen. Jetzt dockt Gott an dieser himmlischen Frau, an der Immaculata. Sie sagt ja gegenüber dem Engel und in dem Moment empfängt sie. Und jetzt beginnt die Fleischwerdung des ewigen Wortes Gottes aus ihr. Er, Gott, der ewige, das ewige Wort Gottes, nimmt aus ihr seine wahre menschliche Natur an, sodass wir sagen müssen, das gilt für keinen anderen Menschen, für uns, dass ihr Fleisch sein Fleisch ist, da ja kein Mann beteiligt ist, ne? Was wesentlich ist. Ihr Fleisch ist sein Fleisch, zunächst der Substanz nach. Und voll entwickelt wird dieses Kind in der heiligen Nacht an Weihnachten geboren. Damit ist sie zunächst einmal die Mutter Gottes, als die sie zu Recht, aber auch fast ausschließlich nur so auch in marianischen Kreisen bezeichnet wird. Sie ist aber damit auch zugleich die Mutter des Erlösers. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, jetzt erzieht sie dieses Kind, erzieht es seiner menschlichen Natur nach in der Gottesfurcht, auf den lieben Gott hin, nimmt uns mit auf die Wallfahrt nach Jerusalem, erzieht es im mosaischen Gesetz und lehrt es, das mosaische Gesetz auch halten, was der Herr ja tut. Und nun steht sie in der Passion unter dem Kreuz. Der Lebensstrom des Vaters, der in sie eingedrungen ist bei der Empfängnis des ewigen Wortes Gottes, wird ja jetzt eingepackt in die menschliche Natur, die aber sterblich ist. Der Lebensstrom ist sozusagen noch gefangen in der sterblichen menschlichen Natur. Diesen Tod des sterblichen Leibes stirbt das ewige Wort Gottes, das Mensch geworden ist, und wird begraben. Und im Grab wird diese sterbliche Verpackung, die Verpackung des Todes, das Gefängnis des Todes aufgesprengt. Was bedeutet das? Das göttliche Leben wird freigesetzt. Das ist Ostern. Jetzt ist der Herr nicht ohne Leib, sondern er hat genau diesen Leib, aber dieser Leib ist unsterblich geworden. Das Grab ist zur Quelle des Lebens geworden, die wir auch nicht mehr zuschütten dürfen. Ne? Also heute nicht sagen, naja, Ostern ist rum, Gott sei Dank, die Pfingste sind auch noch rum, jetzt kommt noch die Kerb und wie schnell ist dann wieder Allerheiligen und Weihnachten, dann geht's Karussell wieder von vorne los. Nee, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir fahren kein Karussell, es geht hier direkt nach oben. So muss es jedenfalls gehen, das muss auch unsere Vorstellung sein. Und dann fährt der Herr aus dem, dessen Leib das Leben sprudelt, das göttliches Leben ist, zum Himmel auf, mit unserer menschlichen Natur, Christi Himmelfahrt. Was passiert jetzt? Der Lebensstrom, der vom Vater ausgegangen ist, der zerrissen war durch die Sünde und dann wieder in Christus dann offenbar wurde, kehrt in dem lebendigen, auferstandenen Herrn zurück zum Vater und vereinigt sich mit ihm. Der Kreislauf des Lebens ist jetzt wieder geschlossen. Das ist ja die Bedeutung auch von Christi Himmelfahrt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und jetzt, was passiert nun? Der Kreislauf ist in sich geschlossen. Der Herr sagt nur so, ihr geht in die ganze Welt und verkündet, lehrt alle Völker zu halten, was ich euch geboten habe und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie ziehen sich zurück in den Abendmahlsaal, jedenfalls die 12 Apostel mit der Mutter Gottes in der Mitte, gewissermaßen als Herz und Kernstück. 12 Apostel mit der Mutter, was ist das, die 12 Apostel? Das sind die Fundamente, das Fundament der Kirche. Die Mutter Gottes ist das Urbild, die Urgestalt der Kirche, ist das Maß der Kirche, die noch zunächst noch gar nicht da ist, sondern nur alles noch im Rohbau ist. Und beten um den Heiligen Geist. Im Obergemach, hinter dem sich nichts anderes verbirgt, als der Abendmahlsaal. Wodurch ist der Abendmahlsaal eigentlich so bedeutungsvoll, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Weil da der Herr seinen eucharistischen Leib zum allerersten Mal ins Dasein setzt und seinen Jüngern hinterlässt. Der Abendmahlsaal ist zutiefst verbunden mit der Leibwerdung Jesu Christi, nicht mit im biologischen Sinn oder natürlichen Sinn, sondern jetzt zunächst einmal im eucharistischen Sinn. Und worum beten sie? Um den Heiligen Geist. Ich habe gestern davon gesprochen, er bildet dann durch seine Herabkunft den mystischen Leib Christi. Ah, das ist Wahnsinn, ist das, lassen wir es gerade mal so sagen. Durch die an Pfingsten wird der mystische Leib Christi die Kirche ins Dasein gesetzt. Ich habe davon ja gestern gesprochen. Ja, und was ist jetzt mit der Mutter der Kirche? Wo gebiert sie da? Der Heilige Geist kommt doch runter. Der macht doch das alles. Dann ist Kirche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Die Mutter Gottes wirkt als Betende, wirkt als Immaculata, wirkt als absolut Glaubende und Sündereine, sozusagen als die wirkliche Braut des Heiligen Geistes, die sie schon mit der Empfängnis des Wortes bei der Verkündigung geworden ist. Wirkt sie auch jetzt sozusagen als die Empfängnis in Person für den Heiligen Geist, für das göttliche Leben, nicht mehr für das ewige Wort, für die zweite, sondern jetzt für die dritte Person. Nur sie hat als die Immaculata diese Empfangs- und Aufnahmekapazität überhaupt für den Heiligen Geist. Diese Apostel sind alle Sünder. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ja, zunächst einmal kommt der Heilige Geist zu den Jüngern, zu den Gläubigen, durch ihre Vermittlung. Nicht an ihr vorbei, sondern durch sie hindurch. Wie ein Kind, das empfangen wird, ich sage mal biologisch von seinem Vater her, sich entwickelt im Mutterleib und dann von dem Mutterleib geboren wird. Und so wird dann ist sie Mutter, schon in diesem Sinne Mutter der Kirche, damit die Kirche selbst Mutter werden kann. Sie ist nicht Mutterkirche, sondern durch die Empfängnis des Heiligen Geistes, sie als Braut, als Immaculata, empfängt sie gewissermaßen durch sich hindurch die Mutterkirche. Das heißt, die Kirche, die dann ihrerseits durch die Sakramente gebiert. Und sie empfängt in analoger Weise durch den Glauben, durch ihre Sündenlosigkeit, wie bei der Verkündigung des Herrn. Haben Sie schon einmal an diese Analogie gedacht? Verkündigung des Herrn, 25. März, Pfingste. Merken Sie, wie dieser Lebensstrom sich durchzieht, wie das auch alles größer wird, wie das umfassender, wie das universaler wird. Und jetzt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sind durch sie, durch ihre Empfängnis hindurch, haben dann auch die Apostel und die übrigen 120 insgesamt den Heiligen Geist auf ihre Weise empfangen. Nicht in der Fülle, sondern die Fülle gilt für die ganze Einheit der Gläubigen, die selbst nur Glieder sind des einen Leibes, der aber nur in einer Person schon allerdings auch praktisch vollendet ist. In der Person der Mutter Gottes. Sie ist nur noch insofern nicht vollendet, dass sie noch nicht verherrlicht ist. Und dass die Kirche noch nicht in ihrer Vollendungsgestalt da ist. Sie ist in der Moment der von Pfingsten der Geistsendung, ist sie ganz und gar das Maß und die Urgestalten, das Urbild genau dieser Kirche, deren Mutter sie ist, was wir heute feiern. Und jetzt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, jetzt kann erst das Erlösungswerk fruchtbar werden, durch sie hindurch in der Kirche, sodass die Kirche selbst Mutter werden kann. Aber dabei ist sie selbst die Mutter Gottes, Urbild und Maß und praktisch schon Kirche in ihrer Vollendung. Und das bedeutet, dass jetzt dieses Schöpfwerk in Gang gesetzt werden kann. Von dem ich sprach, wir drehen uns nicht horizontal auf dem Karussell, sondern sollten uns vertikal auf diesem Riesenrad bewegen mit den Schöpfrädern, wobei es bei der Bewegung nach unten das lebendige Wasser des Heiligen Geistes bringt vom Throne Gottes her und die Leute sich dann da bedienen, möchte ich beinahe sagen, an diesem lebendigen Wasser, an den Sakramenten, an all den geistlichen Reichtum, der ja Reichtum Gottes, Reichtum des Heiligen Geistes ist, um dann selbst immer mehr Christus in sich Gestalt werden zu lassen. Wie Paulus sagt im Galaterbrief, 4. Kapitel 19. Die Mutter Gottes lässt das ewige Wort in sich Gestalt werden und gebiert den wahren Gott, Menschen, wahrer Gott und wahrer Mensch, ungetrennt und unvermischt in allem uns gleich, außer der Sünde. Und an Pfingsten geschieht die Mitteilung des Heiligen Geistes an diese einzelnen Gefäße, die aber mit organisch durch den Heiligen Geist verbunden sind, wie Reben mit dem Weinstock, wenn sie das nicht selbst unterbrechen, und daraus immer weiter schöpfen. Jetzt beginnt sozusagen für die Christen, die den Heiligen Geist empfangen, und das heißt dann für uns, dann die Taufe. Pfingsten ist Taufe. Taufe, ja. Die Erfüllung der Verheißung des Täufers. Nach mir kommt einer, der wird euch mit Feuer und Heiligem Geist taufen. Das haben wir gestern gefeiert. Und in der Taufe empfangen wir sozusagen den Heiligen Geist, damit wir ihn in uns wirken lassen, damit Christus in uns Gestalt annimmt. Damit wir immer mehr hinein verwandelt werden in der Kraft des Heiligen Geistes durch die Sakramente, durch die Gebete, durch die ständige Reinigung in der Beichte und so weiter und so weiter, durch unsere Hingabe, durch unseren Glauben, damit wir immer mehr Leib Christi werden. Er, der Herr, kommt als Gott, um wahrer Mensch zu werden, damit wir in der Kraft des Heiligen Geistes mit Taufe und mit unserer persönlichen Taufe und Firmung dann Christus werden, ihm verähnlicht werden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit der Taufe beginnt eigentlich ein Prozess der geistlichen Schwangerschaft. Da muss Platz und Kapazität in uns geschaffen werden, dass er Platz hat. Unser Herz ist gewissermaßen, jetzt sage ich es mal biologisch und anatomisch, die Gebärmutter für Christus, damit er in uns Gestalt annehmen kann. Und das können Sie in diesem Bild einfach sagen, dass Sie immer weiter von diesem Hebewerk, das beim Herunterfahren das lebendige Wasser, die göttlichen Gaben bringt, den Heiligen Geist bringt, dass Sie dann immer ein Stück höher werden, dem Himmel entgegengebracht werden, weil Christus immer ein bisschen mehr in Ihnen Gestalt gewinnt. Und in der Vollendung dieser Gestaltgewinnung sind wir dann vergöttlicht. Theosis. Das ist letztlich das Ziel dieses Hebewerkes. Wenn ich es mal in diesem technischen Bild so jetzt an Christi Himmelfahrt heute gesagt habe. Das ist diese ständige Aufbewegung, in der wir uns befinden müssen. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es muss natürlich auch klar sein, denken Sie an ein Riesenrad. Sie kommen oben nur an, wenn Sie unten überhaupt erstmal eingestiegen sind. Ne? eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und wenn sie nicht in der Mitte ausgestiegen sind und rausgefallen sind, wie ein Vogel aus dem Nest. Und die Mutter der Kirche wird dann eben auch als die Miterlöserin, weshalb sie ja überhaupt nur Mutter der Kirche werden kann. Denn Kirche ist die Frucht der Erlösung. Die sie als Mutter hervorbringt und empfangen hat vom Kreuz her, im Glauben, als Immaculata. Wissen Sie, da sind Zusammenhänge, die sind sowas von wunderbar, sowas von großartig. Und wenn man dann sieht, wie mickrig dann über die Mutter Gottes gedacht wird in der katholischen Kirche, wie überflüssig sie gehalten wird, ach, das ein, mir tut die Mutter Gottes manchmal so furchtbar leid, dass sie so verkannt wird. Dass man schon meint, wenn man, dass er nur ein Blumenstock wäre. Nein, die ist keine Verzierung. Sie ist konstitutiv für die Kirche. Dieses Gestaltgewinnen nämlich Christi in uns geschieht vor allem und ganz besonders durch die heilige Eucharistie. Der heilige Augustinus sagt, alles was wir essen, alles was in den Bauch kommt, die Kartoffel, das Fleisch, das Gemüse, ne? Wird verwandelt. Und wenn es dann verwandelt ist, naja, dann sieht man das hier, ne? Oder auf der Waage. Aber auch die eucharistische Speise verwandelt. Aber sie verwandelt nicht in das, was du nachher auf der Waage feststellen könntest, sondern sie verwandelt dich in das, was er ist. Letztlich ist es so, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass die Kirche die Frucht ist des Adam, des neuen Adam, Jesus Christus, aus dessen Seitenwunde sie hervorgegangen ist, wie die Eva im Paradies aus der Seitenwunde des alten Adam. In den Sakramenten der Eucharistie und der Taufe, Wasser und Blut am Herzen Jesu, das Leben, das aufgebrochen ist, der Leib, der nicht mehr vom Tod gefangen gehalten wird, das Leben, das nicht mehr gefangen gehalten wird, und dass wir dann hinein verwandelt werden in das, was er ist, sodass auch für uns dann gilt, was für die Eva schon im Paradies gegolten hat. Dem Adam werden alle Tiere zugeführt, aber nichts hat zu ihm gepasst, nichts hat ihm entsprochen. Und dann führte ihm Gott die Eva aus seiner Seite als Herzstück, als sein Herzstück, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Ehefrau ist das Herzstück ihres Mannes. Ehemänner, haben Sie es gehört? Ihre Frau ist ihnen vom Herzen genommen. Denken Sie daran, wenn Sie verärgert sind. Um dann so verwandelt zu werden durch den Leib Christi, das gilt, endlich, endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Dass das der neue Adam von seiner Eva bei der Vollendung sagen kann, der neuen Eva, die als Urgestalt die Mutter der Kirche ist, die Mutter Gottes. Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und das ist dann unsere Vergöttlichung. Und und der authentisch vollendete mystische Leib der Kirche. Und ich sage es hier noch einmal, was ich gestern im Nachtrag gesagt habe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, haben Sie keine Bedenken, ob unsere Kirche überlebt und das, weshalb wir da jetzt die sogenannten Reformen brauchen und ob unsere Kirche zukunftsfähig ist. Sie ist allein schon unzerstörbar vom Anfang an in der Immaculata, dem Urbild der Kirche. Bevor noch die Kirche eine Kirche aus Sündern ist, ist sie schon in dieser einen Person der Mutter der Kirche vollendet. Der Leib Christi kann nicht mehr vernichtet werden, kann nicht mehr sterben. Und das ist die Kirche, sein mystischer Leib. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich hoffe, Ihnen geht das Herz auf davon. Das ist katholische Kirche und nicht das mickrige Klein-Klein da vom Katholikentag und all dem ganzen Klimbim, mit dem wir es zeitlich zu tun haben. Das sind Zerrbilder von der Kirche, die Schönheit der Kirche, die bleibende, unsterbliche Schönheit nur verstellen. Diese Freude wünsche ich Ihnen alle Ewigkeit an.